Moin und herzlich willkommen zu Anpfiff, Abpfiff, Agenda, eurem AAA-Podcast, in dem zwei Studenten das besprechen, was in den vergangenen Tagen so los war. Mein Name ist Tom Ohle.
Und ich bin Jan.
Jo, und wir melden uns zurück nach, wie viel Wochenpause, Jan?
Circa 3 Wochen waren es, glaube ich.
Genau, die wir uns ja mal gegönnt haben ohne Podcast-Aufnahme. Jetzt sind wir wieder da, denn natürlich haben auch wir die US-Wahl verfolgt, beziehungsweise die Wahlnacht und die Nachwirkungen der Wahlnacht jetzt am heutigen Mittwoch, denn wir nehmen jetzt gerade am Mittwoch um kurz vor 18 Uhr hier auf. Die Stimmen werden in den USA in den entscheidenden Swing States immer noch ausgezählt und genau, das ist für uns dann wieder ein Anlass, auch wieder mit unserem Podcast weiter durchzustarten nach der Pause. Jan, wie geht's dir?
Mir geht's gut, soweit. Ja, wie gesagt, das ist nun die zweite Staffel so gesehen von unserem Podcast. Nun auch auf YouTube vorhanden.
Genau, jeder, der uns auf YouTube zuhört, das ist das erste Mal. Wir haben natürlich auch schon weitere Folgen aufgenommen, die findet ihr bei Spotify und bei iTunes. Und natürlich auch in der Anchor-Spotify-App. Ich habe gesehen, dass wir da auch teilweise Klicks bekommen, aber das erwähnen wir irgendwie tatsächlich nie. Aber ist anscheinend so. Genau, da sind wir auch zu finden. Genau, sonst checkt unsere Social-Media-Kanäle aus. Links sind alle in der Beschreibung, egal auf welcher Plattform ihr uns zuhört. Instagram und Twitter jeweils auch Anpfiff-Abpfiff-Agenda. Links sind in der Beschreibung, genauso wie genau Quelleninhalte und Sonstiges.
Genau, so viel zur Eigenwerbung. Nun.
Und eine Sache wollte ich noch sagen. Die Leute, die uns auf iTunes zuhören, schreibt uns doch bitte mal eine iTunes-Bewertung mit diesen Sternebewertungen, weil die helfen immer relativ weiter im Algorithmus weiter oben aufzutauchen. Und ich habe gesehen, da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Bewertungen, weiß gar nicht wie viele, aber die helfen tatsächlich immer weiter.
Gut, man merkt auch, wir sind noch nicht ganz drinne. 1, 2, 3, 4, 5, ich weiß nicht wie viele. Aber ja, ist so viel dazu. Ein bisschen Versprecher gehören ja dazu. Wir haben ja auch kein Skript. Apropos kein Skript. Wie ging's dir denn so in der Pause, die wir gemacht haben?
Ja, ganz in Ordnung. Also mit politischen Themen bin ich trotzdem beschäftigt und mit sportlichen Themen so. Ich habe jetzt nicht hinterm Mond gelebt in den 3 Wochen, aber ja, die Sachen nochmal für andere Sachen, die Pause nochmal für andere Sachen genutzt. Das war jetzt auch jetzt die letzten 2, 3 Wochen, bevor denn dann unser Semester an der Uni wieder losgeht. Da haben wir auch wieder was zu tun. Jetzt pünktlich zum Lockdown beginnt dann das Semester, dass wir jetzt zumindest auch ein bisschen was zu tun haben. Genau, aber viel, viel Spannendes ist jetzt auch nicht passiert. Und genau, Jan, wie sieht's denn bei dir aus? Bei dir war ja ein bisschen was los, ne?
Ja, ich war eine Woche in Quarantäne, hat Spaß gemacht. Ich hatte eine Bekannte besucht. Und einen Tag, nachdem ich bei ihr war, kam dann ein Anruf, dass sie Kontakt hatte zu einer Person, die Corona hat. Nach einer Woche hatte sich dann herausgestellt, okay, die Person hat nichts. Ja, wurde Tests gemacht und sie hatte nichts. Trotzdem musste ich natürlich eine Woche mit ihr in Quarantäne verbringen. Wurde irgendwann ein bisschen anstrengend auf beiderlei Seiten, aber nun ja, sowas ist ja normal.
Ja, und jetzt kann man immer noch aus eigener Erfahrung berichten. Also du bist tatsächlich der Erste, den ich kenne, der jetzt in der vergangenen Zeit tatsächlich in Quarantäne war. Man sieht ja immer, dass die Corona-Neuinfektionszahlen in Deutschland ja fast täglich neue Rekordwerte erreichen, leider. Jetzt haben wir wieder die Lockdown-Situation, das ist ja an niemandem vorbeigegangen, wollen wir auch gar nicht so stark thematisieren, aber jetzt hast du das tatsächlich einmal selbst erlebt. Ich bin ja bislang drumherum gekommen. Wie schon sagte, es gibt Angenehmeres, oder?
Es gibt Angenehmeres, das auf jeden Fall. Zum Glück hatten wir genügend zu essen im Haus. Da konnte man sich ungenügend Alkohol.
Ich wollte gerade sagen, musst du irgendwie noch versorgt werden zwischendurch?
Oder? Nee, wir hatten am ersten Tag sehr ordentlich eingekauft, wo wir halt noch nicht wussten, dass wir in Quarantäne sein werden.
Aber da hat es.
Wir hatten Glück mit dem Wocheneinkauf.
Ah, okay.
Ja. Ne? Ja. Viel Alkohol getrunken. Das war in der Zeit halt so. Und wir waren an einem Ort, wo es halt kein ordentliches Internet gibt. Okay. Deswegen war uns über mobile Daten vom Handy die ganze Zeit mit der Außenwelt verständigt hatten. Hat's ausgehalten, aber noch eine Woche hätte ich nicht gerne drangehangen.
Ja.
Das so viel dazu. Ansonsten natürlich dasselbe gemacht wie du. Viel Sport geschaut, FIFA ist ja auch rausgekommen, viel FIFA gezockt, viel aufgeregt.
Und genau.
Ja, und jetzt ansonsten halt auch.
Jetzt starten wir dann ins neue Semester rein.
Genau, und ansonsten auch mit Politik beschäftigt natürlich, weil nun sind ja die Wahlen. Und die Wahlen sehen aktuellen Stand für uns, und ich schließe dich da jetzt mal ein, recht gut aus.
Ja, Joe Biden, wie gesagt, ganz kurz nochmal Mittwoch, jetzt Stand 18.01 Uhr. Wenn wir rein auf die Ergebnisse bislang gucken, ist es wahrscheinlicher, dass Joe Biden am Ende das als Sieger aus der Wahl hervorgeht, zumindest was das Wahlergebnis angeht. Aktuell hat er hier in der Hochrechnung 238 die Stimmen von 238 Wahlleuten sicher, währenddessen Donald Trump 213 hat und die noch ausstehenden Swing States, das sind jetzt gerade noch Michigan, Wisconsin, Nevada, Pennsylvania, North Carolina und Georgia. Traut man den Hochrechnungen und den Prognosen von Experten, dann sieht es ziemlich gut aus, dass Joe Biden da auf die nötigen 270 Stimmen von Wahlleuten kommt und damit sozusagen die nötige einfache Mehrheit hat. So ist es richtig und dementsprechend, ja.
Das sah allerdings nicht immer so aus, ne? Heute Nacht war es anders.
Es sah nicht immer so aus. Das hat sich noch ein bisschen gewandelt, ja, ne?
Jan, wurde allerdings natürlich auch prognostiziert.
Genau, wurde auch so prognostiziert. Jan, klär uns doch mal ganz kurz auf, wie ist denn der Wahlverlauf der Verlauf der Wahlnacht gewesen?
Ja, zunächst erstmal wurden natürlich die normalen Stimmen ausgezählt. Wir sind in Corona-Zeiten, das wurde ja auch am Anfang so vermutet, die Leute, die aktiv zur Wahl gehen als Person, also als präsente Person, ihre Stimme abgeben, sind halt meistens eher die Republikaner, weil die natürlich den Worten von Donald Trump halt eher vertrauen und er den Virus monatelang runtergeredet hat.
Ja.
Dadurch haben diese Personen weniger Angst, zu Plätzen zu gehen, wo eine hohe Bevölkerungsdichte ist, was halt bei Wahllokalen der Fall ist. Und dadurch sah es in der Wahlnacht zunächst erstmal so aus, als würde Donald Trump mit einem großen Vorsprung gewinnen. Doch dann kam jetzt nach und nach die blaue Welle, die von Experten auch schon prognostiziert wurde. Und die Demokratische Partei hat nach und nach immer und immer mehr Staaten gekippt.
Ja, ja. Wie groß da wirklich die Differenz ist zwischen bei diesem Corona-Thema und was du gerade sagtest, dass eher die Republikaner halt selbst physisch zur Wahl gegangen sind und Demokraten dann doch vermehrt auf Briefwahl gesetzt haben, was man jetzt ja gerade auch an dem Phänomen sehen kann, an dieser Aufholjagd, ist, dass wenn man den Umfragewerten vom Pew-Umfrageinstitut oder von dem Pew Research Center, was federführend da ist, bei Wahlumfragen in den USA, was man an deren Umfragewerten sehen kann, ist, dass über 80% oder knapp 80% aller demokratischen Anhänger die Corona-Krise als durchaus ernst empfinden und auch als durchaus wichtiges Wahlthema im Vorfeld. Im republikanischen Lager waren es weniger als 40%. Also das ist immer eine relativ krasse Differenz von, wenn du 40 Punkte Differenz da hast, innerhalb von einem Thema, zeigt das ja schon, worauf das hingeht. Und dieses Phänomen konnten wir dann auch in der Wahlnacht jetzt beobachten, ne?
Was allerdings vollkommen normal ist, weil was mich zum Beispiel gewundert hat, war, man kann sich ja die Staaten auch, auch nochmal regional anzeigen lassen, wie dort gewählt wurde. Und was man dort sieht, ist, dass auch Teile, also viele Staaten, die Biden gewinnt, sehen auf dem ersten Blick aber so aus, als würde flächendeckend Trump gewinnen. Woher kommt das? Das ist ein Phänomen, was in der Politikwissenschaft durchaus vorkommt. Die Leute, die eher links wählen, zentrieren sich an Punkten. Und dort wird Biden dann sehr, sehr stark gewählt.
Ja.
Das sind meistens Städteregionen, wo es halt verdichtet ist.
Und wenn da dann die Auszählung zusammenkommt.
Genau, dann wird dort Biden mit einem hohen Prozentsatz gewählt. Und in den ländlicheren Gebieten gewinnt Trump. Das ist in Deutschland ähnlich.
Genau.
Wer sich zum Beispiel anguckt, wo die... Wir vergleichen jetzt einfach mal die Linke und die Rechte. Die AfD.
Mhm.
Die AfD ist überall in Deutschland halbwegs erfolgreich. Ne? Weil überall durchaus ländlichere Regionen sind. Wenn wir uns aber die Linke angucken, wo haben die ihre hohen Prozentzahlen?
Eher in den urbanen Regionen, ne?
Eher in den urbanen Regionen. Berlin, Dresden. Dresden haben jetzt beide relativ viel Erfolg, aber das mindert die These nicht.
Nur als Beispiel mal.
Nur als Beispiel gegeben. Ja, und so sieht das dann halt aus. Das belegt mal wieder diese These, das wollte ich nur gesagt haben. Weil, wenn man sich zum Beispiel, ich kann es nur kurz sagen hier, Colorado anschaut oder ja, Regionen wie Wisconsin zum Beispiel, wo jetzt vor gut 2 Stunden geflippt wurde. Also die Demokratische Partei hat in den aktuellen Werten die Republikanische Partei überholt. Dann müsste man ja davon ausgehen, dass in der Region an vielen Stellen es blau ist. Also für Joe Biden. Wenn man sich die Karte allerdings anguckt, sehen wir sehr viele rote Stellen. Ja, das wollte ich nur mal genannt haben.
Ja, ja, also es ist wirklich ein interessanter Punkt, dieses flächendeckende und dieses zentrierte Wählerverhalten, was man durchaus mit der politischen Färbung natürlich erklären kann und mit der politischen Haltung, ja. Sonst, wenn wir uns die Wahl anschauen, wie gesagt, wird es ja relativ knapp. Also, wir haben jetzt mal drauf geguckt, ganz kurz, Jan, du hast da den Überblick über die Swing States. Welche Staaten muss Joe Biden gewinnen, um genau auf die 270 Wahlmänner kommen? Also Stand jetzt.
Ich finde es allein schon wunderbar, dass das genau 270
sind. Genau, Leute, es wird ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es genau mit 270 Wahlmännern oder Wahlfrauen. Wir sagen einfach Wahlleute.
Ich werde mich bemühen, das zu verwenden. Ich habe da ja manchmal.
Es ist ja, ganz kurz zu sagen, also dass wir uns nicht immer rechtfertigen müssen. Es war ja ganz lange, hat man nur von Wahlmännern gesprochen. Das ist aber totaler Quatsch. Jetzt benutzen wir mal das Wort Wahlleute. Aber ja. Wahlmänner ist halt durchaus gängiger. Das ist mir jetzt letztens auch nochmal aufgefallen. Aber es sind natürlich Wahlmänner und Wahlfrauen.
Gut, aber weiter zum Thema. Welche muss er gewinnen? Er muss Nevada gewinnen, Wisconsin und Michigan. Dadurch würde er exakt, dadurch würde er exakt 32 Leute für sich akkreditieren können. Und dadurch würde er genau auf 270 kommen. Wie gesagt, Michigan wurde vor kurzem geflippt. Da hat Biden jetzt einen Vorsprung von 0,6%.
Aktuell, Emanuel, wie gesagt, wir sind jetzt heute sehr, sehr,
sehr, sehr aktuell. Das können wir so noch nicht sagen. Allein schon Pennsylvania, da wird erwartet, dass es bis Donnerstagabend dauern wird, bis dort alle...
Genau. Alle, aber genau, Joe Biden muss, wenn Joe Biden halt Wisconsin, Michigan und Nevada für sich entscheidet, kommt er genau auf diese 270 nötigen Stimmen von Wahlleuten.
Ich wollte nur sagen, es ist überall hauchdünn. Michigan sind 30.000 Leute mehr für, 30.000 Wahlstimmen mehr für Biden.
Nach wie viel ausgezählt?
Nach 96% der ausgewerteten Stimmen. Wisconsin hat Joe Biden einen Vorsprung von 20.000 Wählern. Es fehlen noch 5% der abgegebenen Stimmen, die ausgewertet werden müssen. Bei diesen beiden Staaten kann man relativ sicher davon ausgehen, dass Biden beide gewinnt. Warum? Weil das, was jetzt noch ausgewertet werden, sind vorwiegend Briefwahlen. Briefstimmen.
In Michigan ist es zum Beispiel auch so, dass jetzt Stand jetzt gerade Detroit noch nicht ausgewertet wurde, wo auch zum Beispiel Experten Joe Biden dann doch deutlich höhere Zustimmungswerte.
Das immer wieder bei urbanen Regionen, dass das dort normal wäre, wenn er dort einen hohen Stimmenanteil bekommt. Nevada auf der anderen Seite ist schwierig, weil Joe Biden hat einen Vorsprung von 8.000 Stimmen. Das sind 0,6%. Aber es sind auch erst 67% ausgewertet. Das bedeutet, da kann noch einiges passieren. Das werden bestimmt nicht nur Briefwahlstimmen sein.
Da sind wir gespannt, ja.
Ja, da sind wir gespannt. Sollte es so bleiben, würde Joe Biden genau 270 Stimmen bekommen.
Genau.
Dadurch wäre er US-Präsident, wenn nicht einer von den Wahlleuten... Ja, man kann so sagen, snitcht.
Genau, wenn es dann nicht irgendwie eine Pattsituation gibt, dass man, dass es Konkurrenzsituation zwischen Wahlleuten geht im Electoral College. Wir gehen natürlich jetzt erstmal vom ganz normalen Verlauf aus. Weitere Szenarien besprechen wir, glaube ich, nachher nochmal. Aber ganz kurz so ein paar Fakten zur Wahl. Allgemein, wir sind jetzt erstmal in einer quantitativen Analyse und schauen uns wirklich mal die Fakten an, bevor wir dann nachher so ein bisschen zu qualitativen Werten kommen, woran es denn am Ende gelegen hat. Also die Wahl.
Woran hat es gelegen? Ja. Das weiß ich immer, woran hat es gelegen, Mensch, woran hat
es
gelegen?
Es ist Wahnsinn, dass man immer an dieses eine Video denkt, wenn man das sagt, ne? Also schon. Die Wahl, wenn man sich mal diese Wahl anguckt, die Wahlbeteiligung ist wahnsinnig hoch in diesem Jahr. Schon vorm Wahltag haben mehr als 100 Millionen US-Bürger ihre Stimme abgegeben. Ganz kurz im Vergleich, 2016 haben insgesamt 136 Millionen US-Bürger ihre Stimme abgegeben. Jetzt schon über 100 Millionen per Briefwahl, das sind ja über 70% von 2016 von der 2016er Gesamtwählerschaft. Bei den Jungwählern war die Wahlbeteiligung schon am Wahlmorgen doppelt so hoch wie 2016.
Verständlich.
Und insgesamt wird erwartet, oder beziehungsweise kann man jetzt schon sagen, dass mehr als 160 Millionen Stimmen abgegeben worden sind. Wie gesagt, das ist Rekordwert, zumindest in der jüngeren Geschichte. 2016 waren es 136 Millionen. Woran hat das gelegen? Da sind wir wieder bei dieser Phrase. Schön fast Floskel. Schon. Genau. Ja, auch wieder nach Angaben des Pew Research Center und Infratest DMAP haben in diesem Jahr 83% aller Wahlberechtigten gesagt, dass es wirklich eine große Rolle spielt, wer denn der Präsident wird. Das war nicht immer so. Also 2016 war das schon ein Rekord. Da haben 74% aller Leute gesagt, es ist wahnsinnig wichtig, welche Person auch wirklich Präsident oder Präsidentin wird im Kampf zwischen Clinton und Trump. Wenn man weiter zurückgeht, lag dieser Wert auch teilweise bei unter 50%. Also damit lässt sich die sehr, sehr hohe Wahlbeteiligung erklären, trotz der Corona-Krise.
Ja, und aus diesem Rekord kommt auch sofort der nächste Rekord, denn es ist davon auszugehen, dass sollte Joe Biden gewinnen, er auch einen weiteren Rekord schlägt. Nämlich wäre er wahrscheinlich der Präsident, der am meisten Stimmen unter sich akkreditieren konnte. Aktuell ist das immer noch Barack Obama. Das war 2008.
Am meisten Total Votes, ne?
Ja, nicht prozentual. Ja, er ist, glaube ich, nur hauchdünn, ich glaube, 10.000 Stimmen dahinter. Das kann alles noch passieren. Ja. Und das würde natürlich dann auch wieder damit zusammenhängen, dass die Wahlbeteiligung so hoch war.
Natürlich, jo. Also an reinen, ja, relativen prozentualen Werten wäre es natürlich geil, nicht so, aber wenn wir die totalen Werte nehmen, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zu diesen Swing States, die letztendlich den Ausschlag geben. Wir haben ja sie schon genannt, da haben wir Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina, und Georgia, genau.
Damit
haben
und wir Nevada.
So, ja, Nevada haben wir auch noch, stimmt. Und wenn wir die jetzt mal durchgehen, wir haben, und auch teilweise die nehmen, die schon entschieden sind. Es wurde vor der Wahl ja gesagt, dass die Entscheidung durchaus mit Florida fallen könnte. Kann man durchaus begründen.
Wegen den Wahlleuten, weil dort 29 Wahlleute sind.
Erstmal das und weil Florida allgemein gerne als ein Indicator State genommen wird. Das liegt daran, weil in den letzten 10 Jahren jegliche Wahlen, egal ob es die Präsidentschaftswahlen oder ob es Regionalwahlen war, es gab nie eine Wahl mit weniger als 1 Prozentpunkt Unterschied, was wahnsinnig knapp ist. Also Florida ist erstmal sehr, sehr unentschieden und man ist immer relativ schwer zu prognostizieren, wer dort letztendlich den Wahlerfolg holt. Und die Wahlbevölkerung ist sehr repräsentativ für das ganze Land, weil man fast jede Bevölkerungsschicht in Florida ansässig hat. Und besonders für Trump ist es sehr, sehr wichtig. Trump hat jetzt Florida gewonnen.
Deutlich.
Was nicht absehbar war. Florida galt durchaus als Swing State. Zum Beispiel die ältere weiße Bevölkerung ist dort sehr, sehr, sehr stark vertreten, die ja eigentlich, wenn wir uns die Wahlergebnisse von 2016 angucken, sehr stark in Richtung Trump tendiert hat, wo man jetzt aber gesehen hat, genau in dieser Bevölkerungsschicht ist die Angst vor der Corona-Pandemie doch relativ hoch, wenn man sich wieder da die Umfragewerte anschaut, weshalb doch Joe Biden auch in dieser Bevölkerungsgruppe sich durchaus Chancen erhofft hat und weshalb auch Florida als Indicator State einfach galt, so ein bisschen. Weil man das so ein bisschen auf die allgemeine Stimmung in der Landesbevölkerung widerspiegeln konnte. Jetzt war es aber anscheinend so, wenn wir uns die Wahlergebnisse angucken, dass die Corona-Pandemie weniger Ausschlag gegeben hat, thementechnisch in dieser Bevölkerungsschicht, als zum Beispiel die wirtschaftliche Situation, wo Trump halt deutlich höhere Kompetenzwerte hat. Deswegen kann man...
Sagt er.
Ja, also sage ich so, das habe ich falsch formuliert, die Trump wird halt in der von der Gesellschaft höhere Kompetenz wird zugeschrieben. So,
das macht mehr Sinn.
Ja.
Weil kurz dazu, man sollte sich mal informieren, wie viele von seinen Geschäftsideen mittlerweile schon insolvent sind.
Nee, also falsch formuliert, hast du recht. Ja. Jo, damit haben wir Florida abgearbeitet. Kommen wir zum einem weiteren Staat, der wichtig wird, der 20 Wahlleute umfasst. Der ist noch nicht ganz entschieden. Ja. Wir reden von Pennsylvania.
Ja. Ja, da kann ich mal was zu sagen. Pennsylvania ist das Problem. Es sind gerade mal 64% der eingegangenen Stimmen ausgewertet. Was dazu führt, dass vorwiegend Stimmen ausgewertet wurden, die auch wieder aus dem ländlichen Bereich kommen, sowie so gut wie keine Briefwahlergebnisse. Hm. Was ja dazu führt, dass Trump aktuell 8,2% vor Joe Biden liegt. Das hört sich jetzt sehr, sehr stark an. Allerdings hatten wir in der Nacht, also in dieser Nacht, in anderen Staaten auch solche hohen Differenzen. Das kann sich alles noch ändern. Ne, diese blaue Welle, von der immer gesprochen wird, die kann dort auch noch Einzug nehmen.
Gegensätzlich spricht man noch von der roten Fata Morgana zum Beispiel.
Echt? Die Formulierung habe ich noch nie gehört.
Ist auch eine Bezeichnung, dass man halt jetzt Fata Morgana, die Republikaner teilweise schon als Wahlsieger hinstellt und dann kommt halt die Briefwahl. Das trifft halt jetzt in diesem Jahr auch relativ gut zu.
Die rote Fata Morgana, das muss ich mir merken, das ist schön.
Ja.
Zum Thema, dass sich die Republikaner teilweise schon als Sieger sehen, da werden wir gleich bestimmt auch nochmal drüber reden. Nee, das sind 20 Wahlleute.
Und die waren zum Beispiel 2016 für Trump auch fast wahlentscheidend, weil 2016 hat Trump Pennsylvania gewonnen, relativ knapp. Und da hatte man nicht unbedingt mit gerechnet. Und wer das 2016er Wahlergebnis nochmal weiß, da ging es ja auch, was letztendlich das Electoral College mit den umfassenden Wahlleuten angeht, relativ knapp zu. Weshalb da Trump auch einen mitentscheidenden Erfolg gelandet hat. Jetzt könnte es aber auch sein, dass Trump auch mit dem Gewinn von Pennsylvania am Ende nicht auf die Mehrheit kommt. Aber gehen wir mal weiter. Wie sieht's denn in Arizona aus?
Arizona ist eigentlich schon durch.
Arizona ist nämlich mittlerweile durch und ist an Biden gegangen. Was zum Beispiel jetzt die erste Überraschung war, was so der erste Flip war, weil letztendlich Arizona eigentlich immer eine Republikaner-Hochburg war. Jetzt hat Biden die gewonnen.
Vermutlich gewonnen. Es sind 84% ausgewertet, aber der Vorsprung von Biden ist realistisch gesehen nicht mehr einzuholen von Trump, weil wiederum 16% stehen noch aus. Aber wir reden wieder von Briefwahl und urbane Bevölkerung etc. pp. Zu 99,9% hat Biden das gewonnen.
Ja,
nur um das nochmal klarzustellen.
Ja. Der Swing State Ohio spielt diesmal nicht so eine große Rolle, weil hier gibt es nämlich auch 18 Wahlleute. Den hat Trump 2016 gewonnen und auch in diesem Jahr hat er Ohio für sich entschieden.
Texas noch sehr interessant.
Texas ist immer noch sehr interessant. Das ist ja eigentlich die Republikaner-Hochburg schlechthin. Man hatte jetzt aber den Demokraten und Joe Biden dort auch tatsächlich Chancen zugesprochen. Ja. Das liegt teilweise daran, weil die texanische Bevölkerung doch sehr im Wandel ist und da auch.
Wirklich?
Ja.
Da habe ich nichts von mitbekommen. Das muss ich, glaube ich, kurz mal erklären, was da im Wandel ist.
Ja, das ist teilweise so, dass wenn wir die Bevölkerungsstrukturen und teilweise wirklich die Demografie uns von Texas angucken, dass es in den vergangenen Jahren dort einen sehr, sehr starken Wandel hin zu jüngerer Bevölkerung erstens gab und tatsächlich auch zu ethnisch relativ divers, also zu einer kulturell und ethnisch doch noch diverseren Bevölkerung. Der Entwicklungstrend geht dahin und teilweise dadurch natürlich sich auch das kulturelle Zusammenleben von Texas ändert und besonders in den großen Städten, also in den Metropolen wie Houston und Dallas und San Antonio und Austin, nur als Beispiel, denn doch die Republikaner so ein bisschen ihre absolute Vormachtstellung verlieren. Okay.
Gut, war ich uninformiert. Ich habe bei Texas halt immer klischeehaft diese Rednecks im Kopf. Wenn ich halt zum Beispiel mal an Footballspiele denke, die ich zugeguckt habe von Houston Texans oder von Dallas Cowboys.
Ja.
Die Leute sehen mir da sehr, ja, klischeehaft aus, ne? Weiß, relativ alt und jetzt nicht unbedingt sehr akademisch.
Ja, ja.
Aber natürlich, ja, ne, das ist halt nur Aussehen.
Und Texas, ne? ist natürlich ein Riesenstaat, aber da ist ja tatsächlich einiges im Wandel, ja.
Okay.
Ja. Was man aber auch am Wahlergebnis sieht, das ist ja, doch. Letztendlich waren es doch noch 6 Prozentpunkte Unterschied. Das waren aber auch es war oftmals im zweistelligen Bereich, also sonst.
Ja. Es wurde aber als Swing State angesehen.
Genau,
es hat sich noch nicht ganz bestätigt, könnte aber bei der nächsten Wahl interessant sein.
War definitiv nicht wahlentscheidend. Anders ist es halt jetzt in Michigan, ne, wo Michigan hat 2016 wurde. Michigan hat hauchdünn von Trump gewonnen, ist einer dieser mittleren Westenstaaten, auf die Trump angewiesen ist, wie schon 2016, und Michigan könnte halt wahlentscheidend werden. Wie gesagt, aktuell sieht es danach aus, als ob Joe Biden Michigan gewinnt. Ja, so viel zu den zur rein quantitativen Analyse der Swing States erstmal. Also wir haben wirklich diesen Blue Block, den du gerade angesprochen hast, wenn der sich formiert im mittleren Westen, in Wisconsin und in Michigan und dazu noch Nevada, dann wird Joe Biden faktisch diese Wahl gewinnen. Genau.
So viel dazu. Ich würde dann sagen, dann gehen wir mal kurz dazu über, wie denn Donald Trump die Wahlnacht erlebt hat, denn er hat ja wieder interessante Aussagen getätigt.
Ja, es war ein bisschen zu erwarten, ne?
Natürlich.
Also, was hat Donald Trump gesagt? In Deutschland noch in den Morgenstunden, also am Vormittag, nicht in den Morgenstunden war es jetzt auch nicht mehr, am Vormittag, hat er sich hingestellt und hat sich selbst zum Sieger der Wahl erklärt, tatsächlich. Zu dem Zeitpunkt hat er tatsächlich geführt. In den Prognosen und auch teilweise in den Odds, wie man so denn doch in den USA sagt. Und er hat schon so eine Art von Wahlbetrug angedeutet, dass er gesagt hat, okay, ich werde diese Wahl gewinnen. Nein, ich habe diese Wahl eigentlich schon gewonnen. Und jetzt sind die Wahllokale geschlossen und jetzt müsse man aufhören, langsam die Stimmen zu zählen und die Stimmen zu akzeptieren. Daraufhin hat er stützt sich jetzt, was das angeht, hauptsächlich darauf, dass es in manchen Bundesstaaten, die besonders auch mitentscheidend waren, wie zum Beispiel Michigan und Pennsylvania, teilweise noch möglich war, auch Briefwahlen am Wahltag abzuschicken, die dann halt am Ende noch ins Votum mit eingehen. Und daraufhin hat Donald Trump halt gesagt, okay, jetzt sind die Wahllokale geschlossen und ich führe aktuell, man sollte jetzt aufhören, die Stimmen zu zählen und mich zum Sieger der Wahl erklären lassen, so unterschwellig, sage ich mal. Und er hat halt unterschwellig schon diesen Wahlbetrug durch Briefwahl, den von ihm hingestellten Wahlbetrug durch diese Briefwahlstimmen, die er ja einfach nicht akzeptiert und schon seit Monaten torpediert, dargestellt, ja.
Ja, der Wahlkampfmanager von Donald Trump hat auch gesagt, Donald Trump würde gewinnen, wenn nur die legalen Stimmen zählen würden.
Mhm.
Also für ihn sind Briefwahlen illegal. Das ist halt nicht irgendwie belegbar.
Genau, votes cannot be cast after the polls are closed.
Genau, das ist ein Tweet von Trump.
Ja.
Ne? Der Wahlkampfmanager von ihm hat halt härtere Worte nochmal gemacht und war da doch durchaus direkter. Was ich im Übrigen sehr schön finde, ich habe heute Twitter natürlich sehr aktiv verfolgt, was Trump sendet. Mhm. Ich finde es schön, so gut wie jeder Tweet von Trump wird von Twitter erstmal tendenziell blockiert.
Ja, ja.
Also es wird einige halt oder alle Inhalte sind umstritten und irreführend.
Genau, da wird...
das ist wunderschön.
Man sagt, glaube ich, nicht blockiert, sondern dann markiert bei Twitter, ja. Genau.
So, und das Schönste, was er eigentlich gepostet hat, war zur deutscher Ortszeit um 4 Uhr. Ich lese das jetzt einfach mal komplett vor. Ne, ist relativ kurz. Last night I was leading often solidly in many key states. In almost all instances Democrats won and controlled. Then one by one they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. Very strange, and the pollsters got it completely and historically wrong.
Ja.
Dieser Mann hat das Prinzip vom Wählen und von Statistiken nicht verstanden.
Kann man durchaus so sagen.
Ach ja, und er schreibt ab sofort nur noch in Caps.
Ja, ja.
Also, er schreibt häufig in Caps, ja. Aber aktuell nur.
Ja, also bevor wir jetzt mal auf das Inhaltliche kommen, mit welchen Themen wer vielleicht überzeugt hat oder wer mit welchen Themen auch angetreten ist, um das inhaltlich mal so ein bisschen aufzuarbeiten, was die Wähler überzeugt haben könnte, können wir mal kurz so das ansprechen, was da jetzt theoretisch passieren könnte, wenn Trump die Wahl verliert. Was jetzt Stand jetzt aber erstmal das wahrscheinlichere Szenario ist. Er hat ja schon angekündigt, das hatte ich gerade vergessen zu sagen, er wird vor den Supreme Court ziehen. Im Falle einer Niederlage, aber er wird vor den Supreme Court ziehen. Das hat er ja schon angesprochen. Genau aus den besagten Gründen, dass er halt einfach sagt, dass durch diese Briefwahl halt kein legales Ergebnis mehr zustande kommen würde. Und dass man das nicht akzeptieren könne. Und deshalb, würde er im schlimmsten Falle vor den Supreme Court ziehen. Und das ist ein sehr, sehr wahrscheinliches Szenario.
Ja.
Was bedeuten würde,
dass du wie bürgerkriegsähnliche Zustände, glaube ich, kriegen würdest. Weil. Sollte dieser Mann Präsident werden, ohne dass alle Stimmen ausgezählt werden, dann ist es aus meiner Sicht halt unvermeidlich, dass dann Proteste kommen ohne Ende.
Sagen wir gar nicht mal, dass ohne dass alle Stimmen ausgezählt werden. Es kann ja sein, dass alle Stimmen ausgezählt werden. Natürlich möchte Donald Trump jetzt, dass die Stand jetzt direkt die alle Stimmen gestoppt werden. Beziehungsweise am besten wäre das schon heute Morgen passiert.
Gut,
jetzt ist ja langsam dieser Flip dann passiert. Wenn er jetzt vor den Supreme Court zieht, kann er natürlich, der natürlich sehr, sehr republikanisch geprägt ist, wo Donald Trump ja natürlich auch selber in der Vergangenheit jetzt schon drei sehr erzkonservative Richter installiert hat und wo die Republikaner halt denn die Oberhand haben. Ganz, ganz knappen Ergebnis, worauf es hinausläuft, besteht tatsächlich, weil es einen Präzedenzfall gibt, ja tatsächlich die Grundlage irgendwie, dass es am Ende wirklich ein Richter sein könnte, der eventuell Wahlergebnisse in bestimmten States für nichtig erklären könnte.
Nur mal kurz, meinst du das Präzedenzfall Bush gegen
Al Gore?
Al Gore?
Ja.
Anderes Szenario.
Okay.
Anderes Szenario, weil dort war es ja so, dass nicht nochmal nachgezählt werden durfte.
Ja,
weil es
genau,
da nur
stimmt.
um wenige Stimmen ging.
Es ging nicht darum,
dass es, dass Stimmen egalisiert werden, die schon gezählt wurden, sondern es ging ums Nachzählen, weil es in einem Staat nur um
natürlich, der Präzedenzfall ist halt nur, man kann dagegen vorgehen.
Man kann dagegen vorgehen, aber wenn er dagegen vorgeht, heißt es nicht, dass er gewinnt.
Der Präzedenzfall würde sagen, dass es dasselbe Prinzip ist. Ja, stimmt. Er hatte natürlich eine andere Grundlage und sagt, dass halt durch die Briefwahl im Nachhinein nochmal Stimmen irgendwie dazugeschmuggelt werden, die letztendlich den Ausschlag geben.
Aktueller Tweet von Trump, sie arbeiten sehr hart daran, 500.000 Stimmen Vorteil in Pennsylvania verschwinden zu lassen.
Mhm. Ja, genau, also und auf dieser
Grundlage. In Michigan auch und überall anders.
Und auf dieser Grundlage würde er dann ja vor den Supreme Court ziehen und bei einem ganz knappen.
Das ist keine Grundlage, das ist eine Behauptung, das ist keine Grundlage.
Aber das wäre halt sein Argument.
Das wäre sein hingestelltes Argument, das stimmt.
Genau, natürlich ist das polemisch, aber das ist ja diese Strategie, die dahinter steckt. Und. Ja, da wird, und ich bin mir ziemlich sicher, dass im Falle einer Niederlage genau dieses Szenario eintreten wird, weil.
Also wenn das passieren würde, dann müsstest du halt wirklich davon sprechen, dass das dann ab dem Moment keine Demokratie mehr ist.
Nee, und da
ab dem Moment hättest du theoretisch gesehen eine demokratische Diktatur.
Ja, genau. Also die Integrität des amerikanischen Wahlsystems wäre damit vollkommen dahin.
Ja.
Wenn du jetzt schon auf diese Art und Weise jetzt, wie du schon sagst, eigentlich ohne argumentative Grundlage, dass ein Wahlergebnis, eine Wahl, die ja das Herz und die Seele einer Demokratie ist, am Ende durch halt ein Gericht halt kippen lassen kannst,
halt
an einem Gerichtshof, wo der denn doch relativ in den USA ja dann auch relativ stark an Parteien gekoppelt ist und in dem deine Partei halt einfach die Mehrheit hat. So, das. Ja, wie gesagt, sämtliche Integrität würde dabei verloren gehen.
Und ich sage mal so viel. Würde das passieren, müsste Deutschland ja trotzdem immer noch mit müsste Deutschland immer noch Trump anerkennen. In jedem anderen Land, welches nicht so groß ist wie ja zum Beispiel Amerika, oder nehmen wir mal Amerika und China jetzt raus. Überall anders müsste eigentlich jede Industrienation sagen, wir erkennen diesen Präsidenten nicht an. Mhm. Dadurch, dass Amerika allerdings leider so groß ist und so viel Macht hat, müssten die Trump anerkennen, wenn der Supreme Court sich für ihn entscheiden würde. Mhm. Wir hoffen natürlich alle, dass es nicht passiert, aber es wäre möglich. Ja.
Also eigentlich ist die Grundlage nicht da, nur das Problem ist, es wäre halt einfacher, wenn Joe Biden relativ deutlich gewinnen würde, wenn er teilweise nicht nur mit einem State am Ende wenn man das Ergebnis sich mit einem State reißen lassen könnte.
Wird aber vermutlich so kommen.
Ja, also und
wenn, er müsste halt Pennsylvania gewinnen, dann
Trump.
Nein,
Biden. Achso, ja, genau, dann wäre die Grundlage komplett dahin.
Also, dann hätte er 20 Wahlleute Vorsprung. Wenn er 20 Wahlleute Vorsprung hat, 21 Vorsprung.
Ja, dann müsste man schon zwei.
Dann müsste man zwei kippen. Würde man dann natürlich argumentieren, ja gut, wenn ich den State kippe, dann
könnte man den gleichen Case halt in dem anderen.
Hätte man ja natürlich 270 gegen 269. Dann würde der darüber wieder argumentieren. Deswegen, schwierig. Ich glaube, das wird so oder so ein knappes Ergebnis werden.
Ja.
Ich hatte ja auch in der vorigen Episode schon prognostiziert, dass wenn Trump gewinnt, Biden mehr Votes haben wird.
Ja, das wäre jetzt der Fall.
Das wäre vermutlich der Fall.
Dass Donald Trump jetzt bei den Total Votes noch an Biden vorbeizieht, ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Und das spricht halt auch wieder, das ist halt wieder das amerikanische Wahlsystem über das Electoral College.
Ja, über das ich mit dir übrigens später nochmal reden wollen würde. Jo.
Kommen wir ganz kurz zur qualitativen Seite.
Kommen wir erstmal noch dazu, was passiert, wenn...
Oder hast du noch einen Punkt,
Ich würde noch gerne darüber kurz reden, was passieren würde, wenn Trump jetzt gewinnen würde. Also legal gewinnen würde.
Ja.
Dann sehe ich auch große Proteste.
Mhm.
Diese würden allerdings nicht so lange anhalten. Weil man erinnere sich, wie die Protestlage war, nachdem Trump das erste Mal gewonnen hat. Ich glaube, man würde sich wieder aufregen, besonders halt auch wieder, weil in Total Votes gerechnet Biden vermutlich mehr Stimmen hätte.
Ja.
Aber das würde nicht so lange anhalten. Das Problem ist halt nur, es würde schwieriger fallen, Trump danach wieder anzugreifen, weil er wieder 3 Monate lang sagen würde, ich bin der beste Präsident aller Zeiten. Was für 3 Monate? 4 Jahre. Der wird das wieder 4 Jahre sagen, aber irgendwann müssen die das halt leider dann akzeptieren. Das Problem, was du dann wieder hast, ist, wen sollte die Gegenseite dann aufbauen? Als Gegenkandidaten. Du könntest Biden zum Beispiel nicht in 4 Jahren nochmal antreten lassen.
Nee,
also, weil dann ist der viel zu alt.
Jetzt geht das eine weite Mutmaßung.
Mutmaßung, aber das würde auch wieder schwierig werden.
Ja.
Dann hättest du 2 vollkommen unbekannte Präsidenten. Mit einer Pro-Seite Trump.
Ja.
Ne? Der könnte dann in der Zeit gut wieder seinen Nachfolger aufbauen und das würde der auch mit aller Scham wahrscheinlich machen.
Das müsste man nochmal mit ein bisschen
einfach nur mal
ein bisschen sacken lassen und mal drüber nachdenken. Ja, aber ja. Hast du recht, wäre nicht unproblematisch, ja. die ganze Situation,
Seite. Zu dem Faktor, warum wir übrigens die ganze Zeit über, warum ich die ganze Zeit über bürgerkriegsähnliche Zustände rede. Selbst die US-Regierung hat das Ganze erkannt, weil Ladenbetreiber durften in der letzten Nacht und ich glaube auch in dieser Nacht, also in der nächsten Nacht,
ihre
Fenster verbarrikadieren.
Genau.
Weil die Leute Angst haben.
Besonders vor in Washington hast du natürlich diese Bilder gesehen, ne? Und das ist schon, wenn man hat ja die deutschen Reaktionen noch heute gesehen, so wie geschockt teilweise, nachdem Donald Trump sich vor die Kameras gestellt hat und gesagt hat, ich habe die Wahl gewonnen. Das
läuft ist undemokratisch auf dem höchsten Niveau,
klar,
was wir auch schon besprochen haben.
Also das gar keine Frage, ne? Also wie gesagt, sämtliche Integrität geht verloren und das kann man gar nicht akzeptieren als demokratischer Industriestaat, wie du schon gerade gesagt hast, ja.
Gut. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zur qualitativen Einschätzung, was passieren würde.
Ja, nicht was passieren würde, sondern warum was passiert ist, beziehungsweise warum sich welcher Wähler so hätte entscheiden können, wie er sich entscheiden hätte entscheiden können, sich so entschieden hat, wie er es ja, sich, warum jeder Wähler sich so entschieden hat, wie er sich halt entschieden hat, so, um den,
woran hat's gelegen?
Um den, genau,
woran
um
hat's die gelegen?
Verwirrung jetzt komplett zu machen. Was war, weißt du, welches Thema laut Umfragewerten das entscheidendste, also das wichtigste für den US-Wähler war?
Lass mich mal kurz überlegen. Okay, sozial? Nein, weil in Amerika ist es relativ wahrscheinlich, dass man sofort sagt, das ist ein Kommunist. Also das ist meistens nicht so.
Gesundheit, hast du recht,
Gesundheit auch nicht. Das hat man ja gesehen, wie viel Hass auf Obamacare war. Mhm. Eigentlich Wirtschaft.
Ja, hast du recht mit. Ja. Noch vor der Corona-Pandemie zum Beispiel, wo wir eben auch gesehen haben, dass es bei den Republikanern eben nur 39% waren, die das als wirklich wichtig ansehen. 79% sagen, dass die Wirtschaft wahnsinnig wichtig ist und wahrscheinlich das Wahlen, also und für viele dementsprechend das wahlentscheidende Thema.
79% das entscheidende Thema?
Nicht das Entscheidende, sagen, dass es wichtig ist, dass es,
ach so,
dass
okay,
es eine Wahl, dass es für meine Wahl entscheidend sein kann.
Ich dachte gerade schon 79% entscheidendes Thema. Wenn das in Deutschland so wäre, wäre die FDP ja Kanzler.
Für 79% ist es einfach ein super wichtiges Thema. Okay, also ein hoch priorisiertes Thema. Was natürlich Donald Trump für Donald Trump Fluch und Segen zugleich war, der Segen überwiegt halt aber am Ende wieder, ne?
Was ich nicht verstehe.
Ja, verstehe ich tatsächlich auch nicht. Können wir gleich nochmal drauf kommen. Wenn wir das mal so analysieren, okay, Stand vor der Corona-Krise, wir müssen ja Trumps 4 Jahre Revue passieren lassen, wenn man aus Sicht des amerikanischen Wählers spricht.
Du musst sogar seinen Wahlkampf vom letzten Mal mitberechnen. Ja,
wenn man jetzt sich in den amerikanischen Wähler hineinversetzt. Gut, vor der Corona-Krise hatte die USA die niedrigste Arbeitslosenquote seit 50 Jahren, was natürlich Donald Trumps America First Policy daraus halt das Resultat ist. Das vermischt sich jetzt natürlich so ein bisschen mit dem Corona-Krisenmanagement, denn aktuell ist die Arbeitslosenquote in den USA natürlich wahnsinnig hoch. Die liegt bei 7,9%, deutlich höher ist als je zuvor natürlich, in seiner Legislaturperiode. Staatshilfen sind ausgelaufen während des Corona-Krisenmanagements. Die Zentralbank Fed prognostiziert einen Wirtschaftsrückgang von 3,7%, ist der stärkste Wirtschaftsrückgang seit 1946. Ist natürlich eigentlich rabenschwarz für Trump, dieses Ergebnis, weil natürlich die Wirtschaft so ein bisschen sein Steckenpferd ist, ne? Die Mehrheit der Bevölkerung spricht ihm aber trotzdem eine höhere Kompetenz zu in einem Wiederaufbau im Vergleich zu Joe Biden, ne? Also Trumps versprochene Strategie wird ja wahrscheinlich ähnlich sein, ne? Wie 2016, das heißt, wir haben Steuersenkung und privatwirtschaftliche Freizügigkeit, heißt Abbau von staatlicher Regulierung, um halt aus dieser Krise hinauszukommen. Ne? Joe Biden fährt ja dann in den konträren Kurs und sagt, okay, ich möchte halt ein großes, milliardenschweres Konjunkturpaket schnüren, finanziert durch Steuern und durch Steuererhöhung. Diese Steuererhöhung ist halt so mit Blick auf Umverteilung, indem er halt sagt, okay, jeder Bürger ab einem gewissen Einkommen, für den gilt halt eine Steuererhöhung. Das sind ja zwei sehr konträre Kurse. Donald Trump hat da die höheren Kompetenzwerte, ne? Also ist halt auf der einen Seite, also höhere Kompetenzwerte aus, wir kommen aus diesem Loch jetzt wieder raus durch die Corona-Pandemie, was halt gleichzeitig dementsprechend heißt, das Thema Wirtschaft kann für den amerikanischen Trump-Wähler durchaus entscheidend gewesen sein, ihn wieder zu wählen. Und dementsprechend kann man sagen, für Trump und auch für Biden war dieses Thema Fluch und Segen zugleich.
Ja, aber was ich halt nicht verstehe ist, Trump hat immer damit Werbung gemacht mit diesem America First.
Ja.
Von wegen, dass die ländliche Bevölkerung und so weiter, da wollte er ansetzen, dass die Leute wieder mehr verdienen und all so etwas. Gut, das kannst du machen. Dann hat er es halt geschafft, dass relativ viele Amerikaner dann wieder Arbeit gefunden haben, was auch stimmt. Aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie er den Dollarkurs gehandelt hat, seine gesamten Auswirkungen haben dazu geführt, dass der Dollar immer und immer weniger wert wurde.
Mhm.
Das hat nach 2018, Anfang 2018 ist das alles ein bisschen runtergegangen. Aber aktuell geht's halt wieder rapide hoch. Hoch. Runter. Der Dollar ist aktuell sehr, sehr wenig wert. Und eigentlich müsste das Ziel von ihm ja sein, das in die andere Richtung zu lenken. Weil du kannst den Leuten Arbeit geben, aber der hat den Leuten die Arbeit verschafft, indem er Wirtschaftspartner beschränkt hat. Aus mehreren Regionen. Nicht nur China, sondern auch ne, Deutschland, Europa. Sagen,
international gesehen.
International gesehen. Und das ist natürlich ein Schaden für den Dollar. Und wie sich das Ganze dann klar, in der nächsten
das,
Zeit...
Ob das jetzt nachhaltig ist...
Nachhaltig ist das halt, nämlich aus meiner Sicht auf gar keinen Fall.
Also ja, ich möchte auch nicht, dass das das Trump'sche Wirtschaftsmodell, was er jetzt entwickelt hat in der letzten Legislaturperiode, in Schutz nehmen. Ich sage halt nur so, mit Hinblick auf die Analyse, warum das für den Wähler einen Ausschlag gegeben hat, kann das... Also es kann durchaus halt sein, dass man halt Trump als US-Wähler, dass halt ein US-Wähler Trump ja, eher zutraut, dieses wirtschaftliche Loch, die Nation jetzt gefallen ist durch die Corona-Krise, dass er die Nation da eher wieder rausholt.
Ja, ne? Aber ich glaube halt nicht, dass Leute, die in der ärmeren Bevölkerungsschicht sind von Amerika, was sehr viele sind.
Ob Amerika jetzt noch mehr privatwirtschaftliche Freizügigkeit braucht, weiß ich auch nicht, weil ich glaube, da ist dann letztendlich doch der Umverteilungskurs von Joe Biden
ist nämlich die
teilweise
Sache, die ich meine.
Plausibler.
Weil natürlich. Die Leute, die Trump wählen, sind meistens ärmere Leute. Diese Leute haben Trump gewählt 2016, weil sie sich von ihm erwartet hatten, dass sie mehr Geld verdienen werden und dass es ihnen dann besser geht. Weil dann etwas gemacht wird, weniger Steuern etc. Ich bin mir nicht sicher, ob es so vielen Leuten von dem einfach besser geht oder ob Trump denen suggeriert, dass es den anderen Leuten halt schlechter geht als ihnen. Weil du brauchst halt immer eine Person, der du halt die Schuld zuschieben kannst. Mhm. In Deutschland erinnere dich mal an die Migrantenkrise. Da war es ja auch so. Ich habe das Wort nicht gefunden.
Ja, gerade. Offiziell sagt man ja Flüchtlingskrise.
Flüchtlingskrise, danke. Denk mal an die Flüchtlingskrise. Viele Leute haben da gesagt, ja, aber die Flüchtlinge, wenn die da sind, dann wird dafür so viel Geld ausgegeben und ich profitiere von denen nichts. Da möchte ich an der Stelle kurz mal Gregor Gysi zitieren, der mal so passend gesagt hat, ging's den Leuten denn besser, bevor die Flüchtlinge hier waren? Und meistens müssen die dann sagen, nein, da ging's mir nicht besser. Ja. Und ich weiß nicht, ob's bei Trump nicht dasselbe ist.
Ja.
Weil er hat so viel gesagt, die Mexikaner. Dann waren's die Chinesen. Nee, Mexikaner, dann waren's die Europäer, dann waren's die Chinesen. Ich weiß nicht, ob der einfach nur sagt, die sind daran schuld, dass ihr kein Geld habt. Und dass er denen das so gut suggeriert, dass sie sich jetzt besser fühlen.
Ja. Ja, die Frage ist halt...
Mutmaßung von mir, aber es kommt mir halt so vor, weil er hat jetzt...
Ja. Das Problem ist ja... Oder was heißt das Problem? Sondern die Frage ist halt... Biden fährt halt diesen Kurs, der ist schwerer greifbar als das, was Trump wirtschaftlich vorhat. Ne? Also... Klar, wie gesagt, Bidens Idee ist klar, der möchte ein Konjunkturpaket schnüren, was durch Steuern finanziert wird. Wenn was durch Steuern finanziert wird, dann denken sich halt erstmal auch viele wieder, okay, was heißt das für mich? Jetzt halt, natürlich will Joe Biden eine ganz bestimmte Bevölkerungsschicht besteuern, aber wenn Donald Trump sich hinstellt und sagt, ja, wir managen das durch privatwirtschaftliche Freizügigkeit und durch Steuersenkungen, ist das halt deutlich greifbarer für diese Wählerschaft, die du gerade angesprochen hast.
Aber das Paradoxe ist ja, dass die Leute, die mehr Geld verdienen, Biden wählen und Biden denen mehr Steuern gibt. Das ist ja das Paradoxe.
Mhm.
Wenn du Trump wählst, dann kannst du dir einer Sache sicher sein, wenn du reich bist, profitierst du von dem. Oder wenn du mehr Geld verdienst als andere, dann profitierst du von ihm. Warum? Weil Trump auch ein Eigeninteresse daran hat, dass die Wirtschaft ein bisschen netter ist für Reiche. Aber die Leute wählen dann Biden. Zu großen Teilen. Und das erschließe ich mir nicht. Das ist für mich ein bisschen paradox.
Ja, bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig sicher, wie das Wahlverhalten...
Naja, die reichere Bevölkerungsschicht, also jetzt nicht die Superreichen, sondern die reichere Bevölkerungsschicht, die wählt schon eher Biden,
okay.
Oder eher seine Partei. Das erschließe ich mir nicht, weil in Deutschland ist es ja umgekehrt. Ja.
Also man kann aber durchaus den Grund machen. Also in der Analyse ist es halt eher so, dass wahrscheinlich vom wirtschaftlichen Faktor doch Donald Trump mehr profitiert hat als Joe Biden.
Das auf jeden Fall.
So viel zum, wenn wir auf dieser Ebene sind. Beim Gesundheitssystem sieht das halt anders aus, ne, wenn wir beim nächsten Punkt sind. Ne? Also,
das ist halt auch wieder.
Das wäre halt so der zweite Punkt, ist für zwei Drittel aller Wähler immer noch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und natürlich, Joe Biden hat einen klaren Plan, ne? Der hat als Vizepräsident Obamacare mit zu verantworten gehabt. Da möchte der natürlich ansetzen.
Ich möchte nochmal sagen, das habe ich auch schon mal erwähnt im Podcast, wie arrogant muss ich eigentlich sein, um als Person ein Hilfspaket nach mir selbst zu benennen?
Ja.
Das möchte ich immer noch sagen, weil Obamacare ist an und für sich eine schöne Sache. Aber warum muss das Obamacare heißen?
Ja. Also klar, da möchte aber Joe Biden natürlich anknöpfen, ne? Staatliche Krankenversicherung.
Stell dir mal vor, die offizielle Trump-Steuer. Also das hatte ich halt überlegt, ob der das macht. Das hätte für mich durchaus in seine EU reingepasst, wenn er erstmal eine Steuer nach sich benennt. Egal, mach weiter mit dem,
ja,
was du sagst.
Ja. Ich wollte nur. Ja, also wie, genau, Biden möchte natürlich daran anknüpfen, ne? Es ist ja klar, staatliche Krankenversicherungsoptionen schaffen, was halt allgemein halt einfach die Zahl der krankenversicherungslosen Amerikaner halt deutlich senken soll, ne? Das waren ja irgendwie noch 28 Millionen tatsächlich, habe ich mal rausgesucht, ohne Krankenversicherung. Und die Krankenversicherung ist ja auch sehr stark in den USA an den Job gekoppelt, anders als bei uns in Deutschland. Was heißt, jetzt durch die Corona-Krise definitiv nochmal mehr. Trump ist natürlich klar gegen Obamacare, ne? Der hat ja jetzt in seiner ganzen Legislaturperiode versucht, hat er ja versucht, das irgendwie loszuwerden.
Hat es auch gut reguliert.
Hat es gut reguliert, ganz losgeworden ist es ja nicht.
Also gut aus seiner Sicht, ja, nur um das noch kurz
klarzustellen. Was ja dann teilweise an demokratischer Mehrheit im Repräsentantenhaus gescheitert ist. Ja. Aber relativ unkonkret ist Trump ja bei Lösungsansätzen, was das angeht. Wodurch viele Wähler, besonders eigentlich aus der angesprochenen, sage ich mal, finanziellen Unterschicht und der unsicheren Schicht natürlich, dann doch eher in Richtung Biden tendiert haben könnten. Wir haben natürlich noch kein Ergebnis von Bevölkerungsschichten, wer was gewählt hat, aber was man jetzt in der ersten Analyse, was dieses Thema angeht, eigentlich relativ klar für Joe Biden ausgehen sollte.
Dann könnten wir uns noch angucken, die Person an und für sich.
Ja,
also da haben Beliebtheitswerte. Wir bei
Beliebtheitswerte.
Da, was haben wir denn bei Trump für Probleme? Der hat nicht umsonst eine Anhörung gekriegt.
Ja.
Mehrere. Das haben wir. Dann haben wir den Fall mit der Prostituierten. Wie hieß sie nochmal? Denn was? Nee. Auf jeden Fall der Prostituierten, wo man sich sehr relativ sicher sein kann, dass er ihr Geld gezahlt hat, damit sie die Klappe hält. Dann haben wir sein Rumpoltern auf Facebook und auf Twitter. Dann haben wir die ganzen Beleidigungen, die er im Endeffekt ausgelassen hat. Dann haben wir seine vulgäre Sprache, seine simple Sprache. Ja, ne, grabs him by the pussy. Wo ich es auch wunderschön fand. Ich habe mir eine Trump-Sympathisantin angeguckt, die gesagt hat, nee, das hat er nie gesagt. Hat der nie gesagt, haben dir das vorgezeigt und haben dann gemeint, dann meinte sie dann, ja, das sagt man halt so unter Männern.
Ja.
Wunderschön. Werde ich mal verlinken, das Video. Das haben wir auf der Seite von Trump. Was haben wir auf der Pro-Seite von Trump? Die Wähler sagen immer gerne, er sagt das, was er denkt. Was aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt etwas ist, was sich als Politiker auszeichnen sollte.
Ja, du hast natürlich schon ein paar Punkte, mit die du da auf der Pro-Seite nennen kannst, die wirklich politisch sind. Denn
welche denn?
Naja, er ist halt 2016 mit
Wahlversprechen. Ausmacht.
Ja, ne? Er ist halt 2016 mit einem Wahlversprechen angetreten, zum Beispiel, dass ich die ausländischen Truppeneinsätze der Army halt reduziere, was halt vielen Wählern wichtig war. Das hat er halt gemacht. So, der hat gesagt, gut, ich möchte Arbeitsplätze schaffen und die Arbeitslosenquote ist gesunken. So. Also das sind halt einfache, einfache Sachen, aber die letztendlich halt, die hat er den Wählern versprochen und die hat er halt teilweise eingehalten.
Okay. Aber ein Politiker, der ein Wahlversprechen hält, sollte eigentlich Standard sein.
Ja, ja, aber wir sehen es ja immer wieder. So. Und es sind aber trotzdem viele Leute, die sagen, ja, warum sollte ich Trump nicht wieder wählen, wenn er mir das gegeben hat, was ich von ihm 2016 erwartet habe? Also, wo es vermehrt Stimmen gibt in der amerikanischen Bevölkerung,
ja,
kannst du das als Punkt machen. Ne?
Ja.
Also ganz kurz, warum wir diesen relativ oberflächlichen Punkt durchaus ansprechen konnten, rein von der Person her und was das Auftreten der Person, was ja erstmal oberflächliche Sachen sind, politisch jetzt nicht ins Detail geht, ist, weil wir halt diese über 80% haben, die sagt, es ist mir wahnsinnig wichtig, welche Person unser Präsident ist, was halt deutlich eine deutlich höherer Wert ist.
Ja, und als in Amerika hat das auch nochmal mehr zu sagen als hier in Deutschland.
Ja, ja. Aber sind wir bei Joe Biden zum Beispiel?
Sind wir bei Joe Biden. Was ist bei ihm die Problematik? Wir hatten den ganzen Konflikt mit seinem Sohn Hunter Biden. Sohn oder Neffe? Steht in der Beschreibung. Ich meine Sohn. Der halt Verbindung zu China hat. Das ist aber eine Sache, die Trump am Anfang schon angesprochen hatte, warum er aus seiner Sicht nicht Präsident werden kann. Nun gut, er hat finanzielle Verbindungen zu China, also er macht dort Geschäfte. Wie sehr das jetzt mit Joe Biden zu tun hat, das ist alles Spekulation. Dann
würde ich mich dementsprechend jetzt aber auch nicht so lange mit aufhalten.
Weil das ist halt eine Sache, da weiß man nicht, wie es aussieht. Dann haben wir das Problem, was Trump halt immer anspricht, dass Joe Biden halt nicht so schnell sprechen kann. Was halt dadurch begründet ist, dass er als Kind sehr viel gestottert hat. Das ist wirklich Oberflächlichkeit auf höchstem Niveau.
Ja gut, ähnlich natürlich wie Trumps Rhetorik, ne? Also
Ja. Aber für Trumps Rhetorik kann er was.
Ja, ist aber trotzdem halt so oberflächlich.
Wir reden gerade darüber, wie die Leute nicht unbedingt, was sie faktisch machen, sondern was sie als Person sind. Das ist generell relativ oberflächlich, was Politik angeht. Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht auch jetzt nicht unbedingt zu begründen. Dann gibt's Leute, die sagen, Biden wäre schlecht, weil er zu nahe Beziehungen zu China hat. Und dass das schwierig werden könnte. Sehe ich nicht so, weil aus meiner Sicht würde China sehr viel mehr davon profitieren, dass Trump Präsident ist. Weil Trump poltert relativ gerne gegen China. Für China.
Er macht aber auch setzt aber auch Handelshemmnisse gegen China.
Genau, das macht er. Aber er macht das ja nicht. Also er setzt diese Sanktionen ja nicht ein und sagt, wir sanktionieren die wegen dem und dem Punkt, sondern ganz simpel gesprochen, er setzt diese Sanktionen und sagt, China ist böse. Das ist seine Argumentation, die er zumindest in der Bevölkerung so verbreitet, in großen Teilen. Was ist jetzt bei China? China kann, dadurch, dass sie halt dass die chinesische Bevölkerung einen sehr, sehr limitierten Zugang zur Öffentlichkeit haben, ne? Facebook gesperrt, Twitter gesperrt, etc. pp., ist es für China leichter, Trump so gesehen als das Böse darzustellen. Und wenn du ein Feindbild hast, ist es wesentlich einfacher für dich, deine eigene Agenda durchzusetzen. Diese wäre natürlich zum Beispiel bei Hongkong der Fall. Bei Biden ist es hingegen so, für Biden ist China nicht unbedingt der Feind. Das ist für ihn ein Handelspartner. Aber Joe Biden hat wesentlich mehr Moral als Donald Trump. Weswegen das für China vielleicht nicht unbedingt so vorteilhaft wäre. Sie könnten nicht weiter sagen, Amerika ist der Feind, Amerika ist der Feind, Amerika ist böse. Weil Biden halt, wenn er Sanktionen stellen würde, würde er das wahrscheinlich, ja, professioneller machen. Deswegen sehe es eigentlich auch nicht so, dass Biden China, ein Abgestellter von China ist. Oder wie ist da deine Einstellung? Das ist natürlich alles gerade nur.
Das sehe ich ja, also ich tue mich da halt schwer, einen Punkt zu machen, weil es halt einfach Spekulation
natürlich,
ist.
Natürlich.
Bei
Trump haben wir aber Gewissheit, was wahrscheinlich passiert. Und
ja,
bei Biden nicht. Und
das ja, ist halt, die. ist halt schon, gibt halt Stimmen, die sagen, gut, unter Umständen könnte Joe Biden halt Beschränkungen, Handelsbeschränkungen oder versuchen, die Handelsbeziehungen zu China halt wieder auf eine andere Ebene zu bringen, wo halt viele, besonders China-kritische Menschen oder Menschen mit China-kritischen Einstellungen halt sagen, genau das ist es halt, was wir nicht brauchen oder was halt wichtig ist, dass es halt da diese Restriktionen gibt. Aber wie du halt schon sagst, das ist halt wahnsinnig viel Spekulation. Ja. Und da würde ich halt, ich tue mich da schwer, das irgendwie als Beurteilungspunkt für letztendlich zu machen, weil wir sind immer noch bei der Wahlanalyse, warum man wen zu wählen hat. Und dem amerikanischen Bürger ist es, glaube ich, dem wird halt dieses Feindbild, sage ich, fast schon suggeriert, so ein bisschen. Ne? Also, ja.
Was man allerdings auch sagen muss, ist,
wir gehen ja jetzt schon fast darauf hin, wer wäre für uns der bessere, also wer wäre, was das angeht, der bessere Präsident.
Wir sind noch in der Analyse, wen der US-Wähler wählt. Aber, das ist eine Sache, die ist für den US-Wähler wahrscheinlich nicht so relevant, das haben wir ja eben gehört. Joe Biden ist nicht die Person, die die amerikanische Politik macht. Oder Donald Trump sollte auch nicht die Person sein, die die amerikanische Politik macht. Das ist eine Partei, die dahinter ist. Das ist ein Parteiapparat, der dahinter ist.
Das ist ein Senat und ein Repräsentantenhaus.
Genau. Ne? Senat, Repräsentantenhaus. Die machen auch Politik. Ne? Es ist ja nicht so, auch wenn einige Verschwörungstheoretiker das gerne sagen, dass Angela Merkel in Deutschland die gesamte Politik macht.
Ja.
Dem ist ja nicht so. Und das ist in Amerika nicht anders. Von daher, das sind alles Sachen, die sind gesamtpolitisch zu betrachten und nicht nur auf eine Person.
Ja, ja.
Weil das ist allerdings leider ein Punkt, der, wie wir eben gehört haben, in Amerika vielleicht nicht unbedingt so durchlässig ist oder in der Bevölkerung so angesehen ist.
Mhm, ja.
Gut.
Ein anderer Punkt, den ich jetzt noch hätte, wäre tatsächlich Supreme Court, bevor wir dann noch zur Corona-Krise kommen müssen und zu Gewalt, also weil das waren noch zwei große.
Ja, wird Punkte. Eine lange Folge heute.
Ja, ganz, also die drei Punkte könnte man noch analysieren. Supreme, ja. Aber das können wir jetzt auch tatsächlich ein bisschen
zum Supreme Court
fixer machen. Bisschen fixer machen. Ja, Supreme Court ist halt traditionell ein Thema, was für republikanische Wähler relativ wichtig ist. Was auch jetzt wieder laut den Umfragewerten von Pew relativ wichtig für den republikanischen Wähler war. Donald Trump konnte sich da natürlich sehr, sehr gut profilieren, weil er natürlich da politische Entscheidungsmächte teilweise hatte. Er hatte ja jetzt erst kurz vor der Wahl halt mit Amy Coney Barrett sehr, sehr umstrittene, konservative Richterin auf Lebenszeit im Supreme Court halt installiert. Zwei weitere relativ konservative Richter hatte er in der Vergangenheit ja schon installiert. Joe Biden gibt sich da ein bisschen bedeckter, hat natürlich auch nicht diese Handelsbefugnisse jetzt in der letzten Legislaturperiode. Das Spannende ist halt, dass das Thema auch für die Demokraten, wo es eigentlich traditionell eher eine kleinere Rolle spielt, jetzt sehr, sehr wichtig geworden ist im Vorfeld, wo in der Befragung, was natürlich auch viel damit zu tun hat, dass Donald Trump da jetzt doch schon fast schon strategisch halt Richter installiert hat, wo da kann man so ein bisschen den Punkt machen, was halt teilweise auch viele unentschlossene Wähler tatsächlich Richtung Demokraten tendieren lassen könnte. Also das als gewagte Analyse, aber durchaus ein Thema, was wichtiger war als sonst, der Supreme Court. So viel dazu, viel mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Natürlich, Republikaner sehen sich natürlich nochmal bestärkt da drin, weil Donald Trump da sich durchaus profiliert hat und durch seine Ernennung von diesen Richtern und die Installation dieser Richter dort auf Lebenszeit. Für den unentschlossenen Wähler ist es noch relativ interessant. Je nachdem, auf welcher Seite man steht, kann man da durchaus als unentschlossener Wähler daran auch seine Entscheidung fällen. Jo, genau. Aber machen wir weiter, denn wir haben noch das Thema Gewalt, Jan. Black Lives Matter Bewegung, wie reagieren beide Kandidaten daraus, war ja ein großes Thema, ne?
Trump reagiert relativ wenig und sagt, Biden möchte die Polizei abschaffen.
Ja, Trump,
was faktisch falsch ist.
Trump reagiert natürlich, ich finde, relativ hart, ne? Indem er halt Ja, indem er halt hart durchgreift. Ich meine, wenn du halt...
Ach, so meinst du das? Ja, 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 ich meine jetzt, was die Polizeikritik angeht.
Relativ hart, was die Bekämpfung dieser Gewalt angeht.
Ja, also, das auf jeden Fall.
Ja, ich meine, wir haben ja durch die, das ist ja ein bisschen durch die Black Lives Matter Bewegung ins Rollen gekommen und da haben die beiden ja einen sehr, sehr konträren Kurs gefahren. Ne? Also Donald Trump ist halt teilweise in die Krisengebiete gereist gegen Empfehlung von Gouverneuren, von hiesigen Gouverneuren, die teilweise gesagt haben, nee, es wäre deeskalierender, wenn der Präsident hier nicht auftritt. Und Donald Trump hat wenig dafür getan, dann teilweise umstrittene Reden gehalten, indem er halt denn auf Black Lives Matter Demos, die halt teilweise auch gegen krasse Polizeigewalt sich gerichtet haben, indem er halt dort die Polizeieinsätze gelobt hat, die die Demo absichern. Also wirklich, wo die Prioritäten woanders liegen, ne? Und Joe Biden fährt dann natürlich einen anderen Kurs und beide fahren letztendlich den konträren Kurs. Joe Biden sagt ganz klar, ich möchte ein neues Sozialprogramm installieren, was halt Kriminalität bekämpft, aber gleichzeitig auch was Polizeigewalt einschränken soll, indem ich halt die Polizeiausbildung halt revolutionieren möchte.
Kurz zur Polizeiausbildung. Wie lange dauert eine Polizeiausbildung in den USA?
Das weißt du besser als ich.
6 Monate.
Ja, genau.
6 Monate, um eine Waffe zu tragen auf offener Straße.
Ja.
Man stellt sich das mal in Deutschland vor.
Naja, teilweise kannst du dir halt auch in Bundesstaaten einfach eine Waffe kaufen. Ne?
Ja, okay, also, aber du darfst sie auch nach...
Das ist halt ein anderes Thema, aber...
Theoretisch gesehen freiem Ermessen.
Ja.
Wenn
ja.
du sagst, ist eine Gefahr im Verzug.
Ja, genau. Aber um zurückzukommen, natürlich, Da möchte halt Joe Biden diese Sozialaspekte schaffen und neue so eine Revolution von Sozialstrukturen halt vornehmen. Donald Trump gibt sich da natürlich bedeckter. Während dieser, also öffentlich haben die natürlich einen sehr ähnlichen Kurs gefahren. Donald Trump hat gesagt, schaut euch diese Proteste an, glaubt ihr wirklich, dass wenn Joe Biden kommt, es besser wird, dann ist das immer so. Und Joe Biden hat ganz klar gesagt, wir sehen, was hier los ist, dieser Mann ist nicht fähig, das Land zu führen, genauso ist es. Also wirklich sich gegenseitig daran auf niedrigem Niveau sozusagen runtergeredet, würde ich sagen.
Naja, auf niedrigem Niveau würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das sind halt zwei unterschiedliche...
Ja, aber auf wenig Inhalt.
Nein, das sind zwei... wenig Inhalt auf jeden Fall, aber es sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Ja. Biden sagt, das Problem liegt in der Polizei. Dass die Polizei falsch oder schwierig halt besetzt ist und dass man dort Änderungen vornehmen muss. Trump sagt, das Problem liegt nicht in der Polizei, sondern in der Bevölkerung. Und ohne die Polizei dreht die Bevölkerung durch. Das sind natürlich die beiden konträren Argumente.
Ja, aber ist natürlich jetzt tatsächlich, daran kann man für die Wahl auch relativ sich als amerikanischer Wähler kann man sich da schon auch in die eine oder in die andere Richtung halt entscheiden.
Einfach. Ja, das ist auf jeden Fall.
Ganz einfach. Und es sind halt auch viele, die sagen, wir wollen gar nicht diese Sozialprogramme haben, die Joe Biden halt vorhat, ne? Und dadurch. Es sind aber auch auf der anderen Seite natürlich viele, die das fordern. Das haben wir an den Demonstrationen gesehen. Beziehungsweise die halt gegen diese jetzigen Strukturen auf die Straße gegangen sind. Heißt also, da haben wir auch wieder zwei Lager, wo man sich jetzt als US-Wähler wirklich entscheiden konnte.
Ja. Zudem ein kurzes Argument dazu noch. Ich finde es auch bezeichnend, wie die beiden Kandidaten mit den Opfern dieser ganzen Proteste umgehen. Mhm. Während Joe Biden bei vielen durch Opfern und Familienmitgliedern von diesen Opfern da war, mit denen geredet hat, denen ihr Mitleid ausgesprochen hat, hatte ich immer das Gefühl, dass Trump die ganzen Opfer eher als Kollateralschäden betrachtet. Und das ist halt auch wieder komplett konträr.
Mhm. Ja.
So viel da, das wollte ich noch mal erwähnt haben.
Ein Thema haben wir natürlich auch, was man nicht unterschlagen darf, das ist dann aber auch das Letzte, was man, glaube ich, jetzt so auf die Schnelle analysieren kann, ist natürlich das Coronavirus, ne? Wo wir halt wieder bei dem Ausgangspunkt sind, was ich schon mal gesagt habe, dass 80% aller demokratischen Anhänger das für wichtig finden, für sehr wichtig, und nur 40% der republikanischen Wähler das wirklich als wahlentscheidend finden. Daran sieht man schon, wer was daran wählt oder wie gespalten einfach die Bevölkerung denn teilweise doch in dieser Frage ist. was sicherlich auch mit der US-Politik und dem US-Krisenmanagement zu tun hat. Ich meine, wir haben auch gesehen, dass es zwar eine wahnsinnig hohe Arbeitslosigkeit gegeben hat, aber auch teilweise gesehen, dass es halt wirklich Menschen auch, ja, also dass es halt in einer Regierung auch durchaus kleingeredet wird und sagen, okay, wir testen so viel und deswegen haben wir so viele Fälle und eigentlich haben wir die Sache im Griff, ne? Was klar ist, Joe Biden hat ja jetzt schon für den Januar, wenn er anfangen würde, wenn er ins Amt eingeführt werden würde, hat er ja jetzt schon einen Plan vorgelegt, wie er die Corona-Krise bekämpfen würde. Da werden Hilfspakete geschnürt. Oder sollen Hilfspakete geschnürt werden? Er schreckt auch vor einem Lockdown, wirklich einem harten Lockdown, nicht zurück. Sehen natürlich auch viele wirtschaftlich kritisch, weil, wie gesagt, die wirtschaftliche Situation naja jetzt schon relativ brenzlig ist. Und ja, Joe Biden macht da halt klarere Pläne wie Donald Trump, was ja man auch schon im Wahlkampf jetzt wirklich oft gesehen hat. Aber weil man natürlich auch dieses gegensätzliche diese gegensätzliche Meinung hat, wie wichtig das Thema ist für den US-Wähler, gehen auch da wieder natürlich die Meinungen weit auseinander.
Ja, besonders wenn man sich anguckt, wie Trump Corona gehandelt hat, also als er es selber hatte.
Ja, also was man auch für die Analyse sagen kann, es wird viele Wähler geben, die aufgrund von Corona, von Donald Trumps Krisenmanagement ja Donald Trump nicht wählen werden oder nicht gewählt haben. Was man auf Analyseebene, wenn wir jetzt das Wahlergebnis beziehen, ist da dort schon Joe Biden im Vorteil, was diesen Punkt angeht.
Genau. Ich glaube, mehr müssen wir zu Corona auch nicht sagen, weil wir haben es in den letzten Podcasts
wir haben das doch schon mal in der USA thematisiert. Ja. Hört euch da gerne nochmal die Folgen an. Ist immer in der Videobeschreibung, in der Folgenbeschreibung unten drin. Und genau, so viel zur inhaltlichen Analyse der Kandidaten und wer was gewählt haben könnte und was am Ende aus den Ausschlag vielleicht geben würde.
Ich würde dann sagen, um das Thema abzuschließen und auch um den Podcast, glaube ich, zu beenden. Ich glaube, wir haben mit 1:11.
Ja,
also ist ja eine gute.
Also wir sind ja durchaus könnten langsam mal zum Abschluss kommen.
Ich würde sagen, jeder von uns sagt jetzt noch einmal kurz so ein paar Sätze darüber, was er persönlich sich von der Wahl jetzt erhofft, wenn das Ergebnis da ist.
Okay.
Einfach eine persönliche Meinung.
Ja, ich erhoffe mir am Ende des Ergebnisses, dass es erstmal eine demokratisch geregelten Wahlsieger gibt, ohne große Proteste, ohne anarchische Zustände, dass der jeweilige Verlierer, wer auch immer es sein wird, das Wahlergebnis anerkennt, dass es einen geregelten Machtwechsel gibt oder einen geregelten Amtsinhaber, eine geregelte Weiterführung der Präsidentschaft. Und ich tendiere natürlich dazu, dass ich mir wünschen würde, wenn es am Ende einen demokratischen Präsidenten in den USA ab Januar geben würde.
Gut, all die Themen, die du angesprochen hast, denen kann ich natürlich auch zustimmen. Allerdings bin ich, was das angeht, wenig optimistisch.
Na, ich bin tatsächlich ein bisschen optimistischer, auch wenn ich glaube, dass es eintreten wird. Aber ich hoffe, dass sich die Situation in der amerikanischen Bevölkerung, dass man es in den Griff hat, natürlich. Also, aber ja, diese demokratischen, das ist nicht demokratisch, was da natürlich passiert.
Ja, ich für meinen Teil erhoffe mir ganz wirklich, dass Joe Biden gewinnt. Das sage ich auch ganz klar. Auch wenn das natürlich bedeutet, dass ich annehmen werde, dass danach Ausschreitungen kommen werden, die sogar noch extremer sind als vor 4 Jahren, weil ich die Wählerschaft von Donald Trump im Allgemeinen gewaltbereiter einschätze als die von Joe Biden, was allein schon damit zu tun hat, dass diese affiner sind zu Waffen. Es wurden ja auch schon Bürgerwehren ins Leben gerufen, die für Donald Trump kämpfen möchten. Ja, und was ich allerdings noch dazu sagen muss ist, sollte Joe Biden gewinnen, dann möchte ich an dieser Stelle schon einmal Abschied nehmen von Donald Trump, weil ab dem Moment ist er nur noch aus meiner Sicht ein Irrer, der auf Twitter Bullshit labert.
Okay.
Und dann hat dieser ganze Bullshit mich nicht mehr zu interessieren. Das sind meine Abschlussworte dazu.
Na gut, so viel von uns zur US-Wahl. Das Ergebnis steht noch aus. Genau. Wenn der Podcast online geht, wird das Ergebnis auch noch nicht ganz feststehen. Wenn ihr es hört, dann steht es vielleicht schon fest. Bis dahin, ja.
Genau, schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.
Genau, folgt uns, wie gesagt, in den sozialen Netzwerken. Und wenn ihr uns bis hierhin zugehört habt, dann...
Euch noch eine schöne Woche.
Euch noch eine schöne Woche und Dankeschön, wir hören uns bald wieder. Wir sind jetzt wieder regelmäßig jede Woche dabei mit den aktuellen Themen und ja, ciao.
Tschüss.